ARD.
The EU treats us very, very unfairly, very badly.
Die EU behandelt uns sehr, sehr schlecht. Das hat der US-Präsident Donald Trump am 18.01. im Rahmen einer Pressekonferenz gesagt im Weißen Haus. Und so spricht er eben über Europa und macht aus seiner Ablehnung auch kein Geheimnis. Also, wie muss sich Europa aufstellen, um zum Beispiel sich gegen Donald Trump zu behaupten? Weil gerade so viel passiert, gibt es unsere Podcast-Sonderreihe Trumps neue Welt. Und heute in der 5. Folge schauen wir eben darauf, wie Trump Europa verändert hat und wie die EU sich aufstellen muss. Das kläre ich mit der ARD-Korrespondentin Tina Hassel in Brüssel und mit der ARD-Korrespondentin Gudrun Engel in Washington. Wir versuchen, die Welt ein bisschen verständlicher zu machen. Den Weltspiegel-Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo Tina, hallo Gudrun, hallo ihr beiden.
Ja, hallo.
Hallo.
Also, wir reden heute ja über Donald Trump und sein Verhältnis zu der EU und die Ablehnung gegen die NATO. Und Europa hat ja Donald Trump auch schon früh deutlich gemacht. Wieso ist das denn immer noch so überraschend?
Ja, ich glaube, es ist wie im richtigen Leben. Manche Wahrheiten möchte man einfach nicht realisieren und denken, wenn man sie lang genug ignoriert, dann gehen sie vielleicht weg. Denn in der Tat, das, was auch Trump fordert, hatten in Teilen ja auch vor ihm schon Obama und andere gefordert, da hat es wohl wirklich eine sehr harte Landung gebraucht, damit die Europäer in der NATO wirklich aufgewacht sind.
Und Gudrun, was sagst du dazu?
Ich glaube, dass Donald Trump das Ganze ein bisschen unterscheidet in NATO und EU tatsächlich, weil er der NATO gegenüber gar nicht so kritisch ist, wie wir das ihm manchmal andichten, der EU gegenüber aber sehr viel kritischer, als wir, wie Tina das gerade gesagt hat, wahrhaben wollen. Und das sind für ihn zwei unterschiedliche Sachen. Das Konstrukt EU hat er einfach an sich nicht verstanden. Und es ist nichts, was er als Geschäftsmann und als Dealmaker in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann und anerkennen kann. Und deswegen versucht er das ja zu diffamieren, zu spalten und runterzuputzen, wo er nur kann. Bei der NATO liegt die Sache ein bisschen anders. Da ist von vornherein klar, er ist der größte, der mächtigste, der stärkste Partner mit den besten Mitteln. Und er rühmt sich ja jetzt auch, dass er alle anderen dazu gekriegt hat, da jetzt mal vernünftig zu zahlen und mitzumachen. Deswegen ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung so, die Europäische Union findet er richtig ätzend, aber die NATO nicht.
Aber jetzt muss ich noch mal einhaken, wenn er doch so ein Dealmaker ist. Ich meine, die EU hat 450 Millionen Einwohner rund. Das ist ja schon auch eine wirtschaftliche Kraft. Warum sieht er das zum Beispiel nicht?
Ich glaube, genau das ist das Problem. Also die Vereinigten Staaten haben 334 Millionen Einwohner und Donald Trump geht ja immer in so Geschichten rein mit der Haltung, ich bin größer, ich bin stärker und so weiter. Jetzt hast du es gerade selber gesagt, wenn die EU zusammensteht und zusammenhält, hat sie viel mehr Einwohner und die größere Schlagkraft als Einheit. Und deswegen kann Donald Trump das überhaupt nicht leiden und deswegen versucht er immer, direkte Deals zu machen. Also er möchte ja am liebsten einen Deal, also hat er in der nationalen Sicherheitsstrategie ja gesagt, er möchte einzelne Länder aus der EU rauslösen. Mit einigen möchte er eine engere Partnerschaft als mit anderen. Manche, hat er auch in einem Interview gesagt, manche Staats- und Regierungschefs findet er ganz clever und die mag er. Manche hält er für einfach dumm. Auch das hat er so gesagt. Und er versucht eben die EU aufzuspalten, weil er nicht damit klarkommt, dass es etwas gibt, was in sich eventuell größer, stärker oder mächtiger sein könnte als die Vereinigten Staaten.
Und spannend für die EU, und da greifen natürlich die Europäer in der NATO und die EU an sich ineinander. Also bei dem Streit um Grönland haben die Europäer ja zum ersten Mal auch ihre ganze wirtschaftliche Kraft mit ausgespielt. Sie mussten es gar nicht ausspielen. Sie mussten die Folterwerkzeuge, zum Beispiel dieses Anti-Coercion-Instrument, dieses Anti-Zwangsmaßnahmen-Instrument gar nicht anwenden. Aber sie haben es auf den Tisch gelegt. Die Märkte haben reagiert und Donald Trump hat auf die Börsen geguckt und hat gedacht, ups, da gehe ich lieber in den Rückwärtsgang. Und deshalb ist dieser ganze Streit um Grönland jetzt aus europäischer Sicht wirklich sowas wie ein Erweckungserlebnis. Da haben die zum ersten Mal gespürt, sie können etwas bewirken, sie können Trump stoppen. Das gibt jetzt auch neues Selbstbewusstsein und jetzt ist es spannend, wie weit das trägt und welche Konsequenzen daraus weiterhin dann wirklich abgeleitet werden.
Genau, wie nachhaltig ist das denn?
Ich denke, im Moment schon ist das nachhaltig, weil allen hier klar geworden ist. Es war ja hier in Europa immer so eine Spaltung zwischen den transatlantischen aufgestellten Europäern. Da gehörte Deutschland zu, die sich das einfach überhaupt nicht vorstellen konnten ohne Amerika, ohne die Vereinigten Staaten und dann eben den Franzosen und ein paar anderen, die das immer etwas anders gesehen haben. Aber allen ist bewusst geworden, dass dieser Partner nicht wirklich verlässlich ist und dass es nur eine Ruhe ist, die eine Ruhe auf Zeit ist, die jeden Moment wieder ausbrechen kann und aufbrechen kann. Und deshalb, wenn wir jetzt diese Woche angucken, passiert extrem viel und alles auch parallel. Wir haben verschiedene Formate, wo jetzt gesagt wird, wie können wir jetzt ganz schnell Europa wettbewerbsfähiger machen, denn ohne eine starke Wirtschaft können sie auch sicherheitspolitisch nichts machen. Gleichzeitig gibt es hier die Verteidigungsminister der NATO, die sich treffen. Dann haben wir die Münchner Sicherheitskonferenz, wo es genau darum geht. Also es bewegt sich einiges. Ob es nachhaltig ist, weiß man nicht. Viel hängt von Wahlen im nächsten Jahr ab, ganz zentralen Wahlen, zum Beispiel Frankreich, aber auch andere, auch Polen. Deshalb sagen die Europäer jetzt, wir müssen sehr schnell, sehr viel in diesem Jahr jetzt noch auf den Weg bringen.
Gudrun, wie wird das denn bei dir wahrgenommen? Ist das da ein Thema auch?
Nee, ich glaube nicht wirklich. Natürlich gibt es den nationalen Sicherheitsberater, der sein Ohr an der Schiene hat und der natürlich mitkriegt, wie die Stimmung ist und dass die Stimmung insgesamt ja gekippt ist nach vor allem auch dem, was wir in den Vereinigten Staaten gesehen haben bei den Protesten der Einwanderung, also gegen die Einwanderungsbehörde ICE, gegen deren Vorgehen und so weiter. Und dass wir sehr stark über solche Sachen diskutieren, auch in Europa, dass bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele J.D. Vance, der Vizepräsident, ausgebuht wurde. Man merkt, glaube ich, schon, dass überall in Europa, aber vermutlich weltweit, es deutliche Kritik gibt an dieser Administration, an Donald Trump, an der Regierung, an der Art und Weise, wie sie mit ehemaligen Partnern umgehen. Und wie Tina gerade beschrieben hat, alle suchen so einen richtigen Weg, wie man jetzt darauf reagieren soll. Ja, also die Kanadier, die ja sehr von vornherein klar reagiert haben, oder auch die Chinesen und gesagt haben, so, nö, wir machen nicht mit. Das hatte ja einen größeren Erfolg als das, was Europa gemacht hat, mit einer gewissen Form von, ich sag mal, Anbiederung zu beginnen. Und da hat man jetzt, glaube ich, durch diesen Grönland-Moment, den Tina gerade beschrieben hat, schon gemerkt, in Europa Anbietern bringt nichts, weil dann denkt Donald Trump, ja, mit denen kann ich es ja eh machen. Und ich glaube, dass hier der Blick gerade nicht so sehr auf Europa ist, weil es so viele andere Konflikte oder Potenziale gibt, wo die Amerikaner gerade ihre Augen haben. Ja, also Venezuela ist noch null geklärt. Kuba schlittert gerade in eine völlige Desastersituation. Wir haben, die Amerikaner haben jetzt Kriegsschiffe entsandt vor Haiti und wollen da jetzt in diese Bandenkriege eingreifen. Es gibt immer noch die regelmäßigen Gespräche zum Iran, es gibt regelmäßig Gespräche zur Ukraine. Es gibt so viele Konflikte, die Grönlandfrage ist nach wie vor nicht geklärt, dass, glaube ich, das Spezialverhältnis zu Europa jetzt im Moment nicht so sehr im Fokus steht hier.
Tina, und wie kann denn die EU auf diese neue Politik von Donald Trump mit imperialistischen Zügen reagieren? Was müssen sie konkret tun? Was ist das deiner Meinung nach?
Ich glaube, zum ersten Mal muss sich wirklich in den Köpfen nachhaltig etwas verändern, der Politik und auch der Gesellschaften, weil das wird eine ganze Menge mit sich bringen. Und ich glaube, das kommt wirklich langsam an. Dieses, wer in dieser neuen Welt der Großmächte nicht mit am Tisch sitzt, der steht bald auf der Speisekarte. Dann muss man sagen, okay, was heißt das denn konkret? Dann ist, ich glaube, dass bei Konflikten demnächst deutlicher auch parallel agiert wird, nämlich auch mit Wirtschaftskraft stärker eben zu agieren, also das mehr auszuspielen. Man kann sagen, der sogenannte Handelsdeal in Schottland wird ja in Europa empfunden als, also auf dem Golfplatz, wo von der Leyen letztlich alles abnicken musste, was Amerika da diktiert hatte und Trump, weil der wird in Europa eher so als Ohnmachtsmoment entdeckt. Dann habe ich ja schon gesagt, Grönland jetzt eher als so ein Moment, so kann es ja gehen. Also wird man sehr schnell gucken, zum einen, wie kriegt man die Wettbewerbsfähigkeit? So ein sperriger Begriff, aber letztlich, wenn du keine PS wirtschaftlich unter der Kühlerhaube hast, dann kannst du auch nichts machen. Und diesen Binnenmarkt einfach mehr auszuspielen, das ist das eine. Das andere ist, bei der NATO, dann schließt sich wieder der Kreis zu Beginn, da wirklich mehr Verantwortung zu übernehmen heute. Und das wird, ist es ja rausgekommen und das haben wir auch eben nochmal bei der NATO bestätigt bekommen. Es gibt eine sehr grundsätzliche Umstrukturierung der Kommandostrukturen innerhalb der NATO. Und zwei ganz, ganz wichtige NATO-Kommandostellen, die bis jetzt von der USA oder von US-Offizieren geleitet werden, die werden jetzt bald an die Europäer übergeben. Also dieses südliche Command in Neapel und dann das nördliche Flanke in Norfolk in Virginia. Das heißt, da übernehmen Europäer immer mehr Verantwortung. Darunter in den ausführenden Missionen sind dann noch Amerikaner. Also das ist auch etwas, wo man dann versucht zu zeigen, okay, wir werden jetzt sehr schnell bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und da hängt verdammt viel Geld auch dran. Ne? Wer sowas übernimmt, der zahlt dann, da hängen Offiziere da drunter dran, Sterne da drunter dran. Also da passiert etwas. Dann wird diese Woche wahrscheinlich jetzt auch noch diese Arktik-Mission losgetreten, damit man bei Grönland irgendwie Ruhe reinbekommt. Also das eine ist wirklich zu überlegen, geeint zu sein, aber auch etwas zu zeigen, auf die Straße zu bringen, nicht nur zu reden.
Und auch Bundeskanzler Merz hatte sich jetzt auch noch mal zur EU geäußert, der französische Präsident Macron. Aber was bringt das wirklich? Also wenn auch so gesagt wäre, wir müssen jetzt wirklich mehr in Europa tun, aber es müssen ja wirklich auch Taten folgen. Ist das so ein erster Schritt, was du gerade beschrieben hast?
Ja, das sind relativ größere Schritte sogar, würde ich sagen. Das, glaube ich, kann man ganz selbstbewusst sagen. Zum anderen, was jetzt ich noch nicht genannt habe, was auch dazu gehört ist, einfach jetzt ernst zu machen. Und da, glaube ich, bin ich sehr viel skeptischer als bei den Dingen, die ich jetzt vorneweg gesagt habe, dass jetzt gemeinsame Rüstungsproduktion unbedingt gemacht werden muss. Weil es gibt nicht mehr Geld oder auf jeden Fall nicht generell in Staaten mehr Geld. Jetzt muss man ja auch immer sagen, nach der Vance-Rede, dem großen Hallo-Wachruf der Münchner Sicherheitskonferenz im letzten Jahr, hat ja dann letztlich die Regierung das Grundgesetz geändert und eine fast unbegrenzte Mittel für Verteidigung in Deutschland zumindest hergestellt. Und die werden also möglich gemacht. Das ist aber nicht generell so. Also muss man anfangen, nicht zu sagen, jeder hat seine eigene Waffenproduktion und seine eigene Rüstungsproduktion. Und da muss man jetzt zusammengehen, da bin ich viel, viel skeptischer. Da hängt so viel Geld und Arbeitsplätze dran, dass die Europäer das auch wirklich schaffen. Im Moment dieses große FCAS-Projekt, deutsch-französisch, Kampfflugzeug der nächsten Generation, scheint gerade einen stillen Tod zu sterben. Also da muss mehr passieren, das wissen alle, aber da sind die nationalen Interessen noch sehr groß.
Und dazu muss man nämlich sagen, Entschuldigung, wenn ich das ergänzen darf.
Nee, gerne.
Weil im Moment es ja einfach so ist, dass die Waffenproduktion und auch das, was aufgekauft wird und was man versucht hat, zunächst zu bekommen, um verteidigungsfähig überhaupt erstmal wieder zu werden, ist man ja auf Einkaufstour vor allem in den Vereinigten Staaten gegangen. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich an der Stelle dann auch wieder komplett abhängig macht. Also ich war mit dem Verteidigungsminister in diesem großen Chinook-Werk, das ist ein Transporthubschrauber und dann hat der Verteidigungsminister 50 Transporthubschrauber bestellt für die Bundeswehr und das war vergangenes Jahr. Jetzt haben wir nochmal nachgefragt, ob wir denn da mal gucken könnten, wie weit ist man denn da? Ja, die haben noch nicht mal angefangen, die Dinger zu bauen. Ja, also das heißt, auch da ist die Schwierigkeit, wie Tina sagt, es dauert alles unfassbar lange und wenn man auch da versucht, unabhängiger zu werden von den Vereinigten Staaten, dann muss man sich jetzt dringend mal beeilen, weil die Amerikaner selber gerade in ihrer Produktion zwar hochgefahren haben, aber um ihre eigenen Sachen aufzustocken und alles, was dann bestellt wird und gekauft wird, erstens ist man wieder abhängig von Technik und zweitens wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis es zur Verfügung ist.
Das stimmt, was Gudrun sagt. Und die F-16-Kampfjets, die man dringend braucht, da ist die gesamte Software, braucht ständig ein Update. Das wird in den USA gemacht, also rein theoretisch. Ob das jetzt jemals wirklich so kommen würde, weiß man nicht. Aber wenn dann Washington einen Einsatz nicht gefallen würde, könnten die theoretisch den dann letztlich lahmlegen halt. Also da gibt's noch eine Menge aufzuholen. Die Grundfrage dahinter, und die treibt, glaube ich, im Moment hier in Brüssel auch sehr viele Menschen um, wird man, und jetzt komme ich nochmal wieder zurück auf die NATO, wird man innerhalb der NATO einen geordneten Prozess mit den Amerikanern, auch mit den Amerikanern dieser Administration hinbekommen, die sagen, okay, wir haben verstanden, wir übernehmen immer mehr Verantwortung, wir werden irgendwann, denn das wollen ja die Amerikaner, wir werden konventionell die Verteidigung der NATO zumindest in Europa komplett übernehmen. Also dieses Wort einer europäischen NATO wird ja immer stärker und immer konkreter. Aber wird das in einem Prozess laufen, der eben x Jahre braucht? Die einen sagen 10 Jahre, die anderen früher, die anderen später. Aber das nicht in irgendeinem Wutanfall. Trump dann sagt, so, jetzt ziehe ich den Stecker und die Europäer in der NATO wären einfach noch nicht so weit. Also wird es einen geordneten Prozess geben können oder nicht? Und gerade Deutschland, auch der Verteidigungsminister Pistorius hat auf so eine Roadmap gedrängt, eine zeitliche, wo man dann genau festlegt, dann und dann übernehmen wir Europäer das, aber bis dahin bleibt ihr Amerikaner auch dafür zuständig. Diese Roadmap wird es nicht geben. Also das ist ja auch eine Form von Verlässlichkeit. Und das ist die große Frage, ob man die Amerikaner innerhalb der NATO da so verlässlich bekommt. Denn für diesen Präsidenten, das weiß Gudrun viel besser noch, ist es transaktional, alles hängt mit allem zusammen. Und da muss man sich, da weiß man eben nicht, ob in irgendeinem Wutanfall dann doch Dinge, die er gegen die Europäer richtet, dann aber auch gegen konventionelle Beteiligung in der NATO gerichtet wird. Bis jetzt sagen alle in der NATO, und zwar nicht nur die Deutschen, wo man sagen könnte, ja, die wollen das vielleicht schönreden oder ruhig reden. Niemand erlebe ich in der NATO, der sagt, wir können uns auf die Amerikaner nicht verlassen in der NATO. Das ist wie eine Parallelwelt. Das ist total spannend. Und auch der Sarkör ist ja ein Amerikaner, bleibt jetzt auch erstmal ein Amerikaner. Der gilt als wirklich ein Gentleman, der verlässlich ist. Aber letztlich wird in Washington entschieden und auch vom Präsidenten. Und das sind wie zwei Paralleluniversen.
Das zeigt ja aber nur, wie beschädigt dieses Verhältnis EU und USA ist, oder? Und das wird doch auf Jahre so bleiben. Was meinst du, Gudrun, und dann vielleicht auch noch Martina?
Ich glaube, dass die Haltung von Donald Trump zur EU sehr klar war. Das hat man auch schon in der ersten Amtszeit deutlich sehen können. Und dann hat man genau diesen Moment gehabt, den Tina vorhin beschrieben hat. Dann haben alle irgendwie mal feige aufgeatmet, als es kurz vorbei war, und haben nicht damit gerechnet, dass es wieder passiert. Also die Haltung von Donald Trump gegenüber der Europäischen Union ist sehr klar. Er findet da auch sehr deutliche Worte. Er hat ja auch schon mal gesagt, die EU sei nur gegründet worden, um die Vereinigten Staaten wirtschaftlich auszunehmen, zu vergewaltigen. Das war seine Wortwahl. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn er zwischendurch sich mal mit dem einen oder anderen Staats- und Regierungschef trifft und heiter Golf spielen geht oder was in der Art. Das heißt, diese Haltung ist ganz klar. Und genau das ist die Parallelwelt, die Tina gerade beschrieben hat mit der NATO. Man kann jetzt aus europäischer Sicht nur hoffen, dass das mit der NATO gut geht und dass es keinen Wutanfall gibt, bei dem alles kreuz und quer durcheinander geht. Aber ja, also das Verhältnis zur EU, da muss man sagen, hoffentlich sind durch den Grönland-Moment jetzt alle aufgewacht. Da muss man tatsächlich den Spagat machen und das Ganze voneinander trennen, auch wenn wir uns das nie so vorgestellt haben.
Ich glaube, hier selbst bei den größten Transatlantikern ist irgendwie klar geworden, dass dieser Präsident und seine Administration und auch Hardliner, die da ganz heftig hinterstehen, eigentlich die Nachkriegsordnung, die ja Amerika irgendwie mit aufgebaut und bis jetzt in Teilen zumindest geschützt hat, dass die genau eingerissen wird. Deshalb ist ja dieses Leitmotiv jetzt von der Sicherheitskonferenz auch die Abrissbirne. Und wie man sich da aufstellt, wie man damit umgeht, da machen jetzt die Europäer ihre ersten wirklichen Schritte nach vorne. Aber dass sich das wieder beruhigt, dass es irgendwie einen Weg zurück gibt, dass das etwas sein könnte, was man irgendwie nur aushalten und überwintern müsste und dann würde es wieder so zurück in die alte Welt kommen. Ich glaube, das hat sich wirklich bei den Europäern Europäern, und zwar bei allen, rumgesprochen. Und gleichzeitig wird ja auch beobachtet, wie sehr auch das Standing Amerikas jetzt im Moment der USA einfach leidet. Also jetzt gerade ist, also die Security Conference hat eine eigene Umfrage gemacht, die ist krass. Und dann aber auch jetzt Allensbach von jetzt, die sagen, zwei Drittel der Deutschen sagen, sehen inzwischen die USA als Bedrohung für den Weltfrieden. Also da wird wirklich sehr grundsätzlich etwas zerstört, was lange braucht, um es wieder aufzubauen. Und das kann entweder ein Moment des Erwachsenwerdens werden für die Europäer, oder aber sie werden einfach zerbröselt und werden in diesem Spiel der Großmächte keine Rolle mehr spielen. Und ich glaube, deshalb sind die nächsten Jahre so spannend, weil viel Zeit bleibt es nicht, Brüssel und allen, die da dranhängen, zu beweisen, dass sie da mitspielen können.
Und die EU spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr am Verhandlungstisch. Also sei es jetzt, ob es um die Ukraine geht, Gaza, Iran. Was bedeutet das denn auch?
Zum Beispiel vor allem in Nahost einfach wirklich auch keine Rolle spielt, weil sie auch keine gemeinsame Position findet. Das sind ja immer hier die Räte, die nie irgendwie zu einer auch irgendwie nur halbwegs klaren deutschen Hauptsatz irgendwie kommen, weil man sich nicht einigen kann. Das ist das eine. Das andere bei Ukraine sind sie natürlich, sagen Sie mit Recht, das ist ein Krieg, der in Europa spielt, der vor allem finanziert wird von Europäern. Das geht nicht, dass sie da nicht mit dabei sind, weil sie aber eben weder von Russland noch von Amerika wirklich dazu gebeten werden, versuchen sie halt immer den Umweg über Washington irgendwie und über Kiew da Einfluss zu nehmen. Und deshalb gibt's ja auch erste Stimmen, Macron und so weiter, die sagen, wir müssen eigentlich direkt mit Russland wieder reden. Das ist im Moment auch eine Diskussion hier bei den Europäern, um sich da irgendwie von der anderen Seite wieder an den Tisch zu holen. Hat Putin aber im Moment halt auch kein Interesse dran. Und wir kommen immer wieder auf dieselbe Position zurück. Wenn man nichts anzubieten hat, dann sitzt man auch nicht mit am Tisch. Umgekehrt, wenn man das, was man als Instrument in der Schublade hat, und die Europäer hätten so viel mehr, dann muss man sich auch trauen, das aus der Schublade rauszuholen und auch Hardball zu spielen und nicht nur zuckersüße E-Mails zu schreiben oder SMSen zu schreiben, denn sonst wird man auch nicht ernst genommen. Und in diesem Prozess, wie gesagt, sind die gerade, ob es schnell genug geht, weiß man noch nicht.
Was gibt's denn für Instrumente, die Sie rausholen könnten?
Ja, dieses Anti-Coercion-Instrument, also dieses Anti-Zwangsmaßnahmen-Instrument, das ist ganz groß. Das ist genau letztlich ja für diese Art von politischer Erpressung unter Trump I, während der ersten Präsidentschaft von Trump, schon designt worden. Mit einem riesigen Kasten an Instrumenten, wenn nämlich wirtschaftliche Macht, ob das Zölle sind, ob das andere Dinge sind, angewandt wird von einem Staat gegen Europa, um entweder Gesetze zu beeinflussen, zurückzunehmen oder politische Meinung zu erpressen, Erpressungsinstrument, haben die einen Riesenkatalog. Die können selber Zölle verhängen, die können den amerikanischen Firmen den Zugang zum europäischen Markt verwehren, die können Patentrecht rangehen, die können an diese ganzen großen Tech-Companies, die ja nun auch alle im Umfeld von Trump sitzen, ran. Also das ist ein riesige, ich sag jetzt mal, Bazooka, sagen die einen, und andere sagen etwas weniger martialisch. Das ist aber noch nie angewandt worden. Das muss einmal mit einer qualifizierten Mehrheit sozusagen scharf gestellt werden, und dann hätte man extrem viel Hebel in der Hand, und davor sind die immer zurückgeschreckt, und bei Grönland haben sie es ja zum ersten Mal aus der Schublade geholt und auf den Tisch gelegt, und dann haben, wie gesagt, die Märkte so gezittert, dass es dann über den Umweg ja auch zu Trump gekommen ist. Und ich glaube, dieses Instrument zum Beispiel ist eines, was man wirklich deutlich mehr anwenden könnte, wenn es denn müsste. Es ist nicht leichtfertig zu benutzen, aber es ist da. Das wäre auf jeden Fall eines.
Also ich glaube, es würde Donald Trump oder die Administration jedenfalls überraschen, weil sie nicht glauben, dass es eingesetzt wird, weil sie die Europäer für Schwächlinge halten. Und das ist auch genau der Grund, warum die Europäer an keinem Verhandlungstisch mit dabei sind. Die Amerikaner gehen davon aus, wir marschieren hier jetzt mal los und lösen diesen Konflikt. Das ist ja auch keine diplomatische Mission mehr, so wie wir das von früher politisch gewohnt sind, sondern wir haben da zwei Immobilienmakler, Steve Witkoff und Jared Kushner. die zwei Immobilienjungs aus New York, die mittlerweile in Miami leben und dort in ihrem privaten, also im Fall von Witkoff, in ihrem privaten Golfclub, Yachtclub dann irgendwelche Gespräche abhalten mit politischen Würdenträgern zu den großen Konflikten dieser Welt. Und die sagen auch beide von sich, Jared Kushner, ganz klar, wir sind Dealmaker, wir sind keine Diplomaten, wir sind Dealmaker. Wir verhandeln hier so lange, bis wir irgendwas beendet haben. Und das widerspricht ja vollkommen der europäischen Attitüde von Diplomatie und von Mitsprache und von Abtasten und so weiter und so weiter. Das heißt, da prallen zwei komplette Welten aufeinander. Und die Amerikaner haben gerade so die Attitüde so, ja, was geht doch? Wir zeigen doch, dass es geht. Deswegen brauchen wir euch auch nicht. Aber setzt euch mal wieder hin mit eurem Diplomatiegehabe. Wenn die Europäer tatsächlich jetzt mal zeigen würden, irgendwas, was die Märkte, weil darauf reagieren sie alle. Es geht immer um Geld. Und wenn sie wirklich mal zeigen würden, wir haben hier was, was euch wirklich auch mal wehtut, dann wären, glaube ich, alle überrascht, würden sich mal schütteln und dann wäre, glaube ich, auch eine andere Bewegung in der Sache.
Noch eins dazu, was die Europäer jetzt ja auch zeigen, und da bleiben sie ja geschlossen bei allen Unterschieden, dieser Friedensrat, also diese parallele UNO mit lebenslanger Membership für den einen und sonst irgendwie Geld zahlen für die anderen, da ist ja kein, außer Ungarn, glaube ich, niemand reingegangen. Also das heißt, auch die Staaten, auch Italien und so weiter, die haben sich da nicht reinziehen lassen. Und ich sehe schon, dass im Moment zumindest sich bemüht wird, politisch da doch deutlicher die Reihen geschlossen zu halten. Und alle haben natürlich geguckt in Davos die Rede des kanadischen Regierungschefs Carney, der ja auch jetzt wieder kommt nach München auf die Sicherheitskonferenz. So weit wie Carney, der ja eigentlich abgeschrieben hat mit den Amerikanern und sagen, man braucht jetzt eine neue Weltordnung der Mittelmächte. So weit gehen hier viele nicht. Aber zu sagen, wir müssen eine Allianz all derer schließen, die die regelbasierte Weltordnung noch verteidigen, die ja nun von der Abrissbirne, wenn man bei dem Bild bleibt, der Sicherheitskonferenz angegriffen wird. Und wir müssen da ganz andere Strategien anwenden und deshalb ja auch rasend schnell, also in EU, Indien, Mercosur, gut, das ist jetzt im Europaparlament ein bisschen schiefgegangen fast, aber Indien, Mercosur, andere, das jetzt in ganz großer Geschwindigkeit versucht wird, andere Partner auch sich wirtschaftlich, aber nicht nur wirtschaftlich zu besorgen. Das sind natürlich alles Gegenbewegungen. Und dann wird man am Ende sehen, wer da wirklich weiterkommt.
Ich finde ein bisschen traurig, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich seh das ja auch alles. Ich durfte ja vor Tina in Brüssel sein und wir haben 400 Jahre über Mercosur geredet und es hieß immer, ja, Mercosur, nee, das kommt nicht und das ist tot und doch nicht und dies und jenes nicht und das ist schwierig und hier ist schwierig und TTIP ist schwierig und das ist alles ist immer schwierig und es dauerte Jahrzehnte, es war wie Kaugummi. Und jetzt sitze ich hier auf der anderen Seite vom Teich und denke mir, ey, wow, mit welcher Geschwindigkeit sind die denn auf einmal alle unterwegs? Das ist ja krass. Das geht ja, das ist ja beeindruckend. Aber gleichzeitig denke ich mir, wie bitter ist das denn, dass es dieses weltpolitische, geopolitische Erdbeben gebraucht hat, dass man nicht von alleine irgendwie sich auf die eigene Stärke besinnen konnte, um zu verstehen, wie man agieren kann oder sollte oder auch muss, sondern dass es erst diesen wirklich Frontalangriff gebraucht hat. Und die Umfragen, die Tina zitiert hat, zeigen ja genau das. Ich meine, wir reden jetzt ja hier sehr klar auch über politische Entscheidungsträger und wie sind die Abläufe und so weiter. Aber der große, große Vertrauensverlust und was das wirklich für eine Verunsicherung ist und was das mit den Menschen macht, das ist absolut irre. Und ja, bitter. Ganz bitter.
Ich kann das gut verstehen, Gudrun. Also, dass es wirklich das erst gebraucht hat, umgekehrt, falls es gut gehen sollte. Mhm. Und das, was ich eben sagte, wirklich endlich zu dem Erwachsenwerden der Europäer und zu der Selbstbehauptung der Europäer irgendwie kommen sollte, dann wäre es natürlich eine Ironie des Schicksals, dass der Mann, der die EU hasst und zerstören will, und spalten will, vielleicht gerade irgendwie nochmal wieder jetzt in eine ganz neue Stufe irgendwie verhilft.
Danke euch beiden für das spannende Gespräch und eure Expertise. Danke und auch danke nochmal Gudrun, die ja auch halb krank hier heute mitgemacht hat. Danke.
Ah, ja, gute Besserung, Gudrun.
Sehr gerne, sehr gerne.
Dankeschön. Und das war auch schon die 5. Folge unserer Sonderserie. Und weil aber immer so viel passiert, gerade in diesen Zeiten, werden wir auch immer mal wieder eine Sonderfolge zu Trumps neuer Welt veröffentlichen. Deshalb, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen da, damit ihr eben keine Folge verpasst. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr weiterhin über die Politik der EU auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann hört doch gerne mal in den ARD-Podcast.eu rein. Da eben gibt's spannende Themen aus der EU und spannende Insights aus Brüssel. Wir verlinken den euch auch in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten. Anregung, Feedback, Kritik, lobende Worte, schreibt uns gerne. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Einfach in die Kommentare schreiben oder auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubart. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwochnachmittag, der 11. Februar.